Und dann rammt man das Messer.
Diese brutalen Gemüsemörder wieder, ne?
Ich habe 5 Ironmans und 10 Solo-Marathons in meinem Leben gefinisht. Allesamt mit rein pflanzlicher Ernährung. Ich bin 50 Jahre alt und sehe aus wie Ende 30. Und wisst ihr warum? Weil ich Gemüse gegessen habe.
Habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass du, wenn du Veganer bist, automatisch in die linksgrün versiffte Ecke gestellt wirst. Veganismus ist keine Ernährungsbewegung. Veganismus ist in allererster Linie eine Empathiebewegung. Menschen, die einfach wahnsinnig gerne Fleisch essen, wollen nicht permanent damit konfrontiert werden, was nötig ist, damit das Fleisch auf ihrem Teller landet. Meine Tierschutzgesetze werden ja auch in Schlachthöfen regelmäßig über Bord geworfen, missachtet, inklusive der Veterinäre, die angeblich immer dabei sein müssen, die dann auch wegschauen oder mit denen unter einer Decke stecken. Da gibt es ja genug Belege dafür, dass das oft so ein einziger Sumpf ist. Aber auf den Weltmeeren gibt es ja gar keinen Schutz. Ein Schluck, du spuckst es wieder aus. Also das Produkt, das du am Ende im Supermarkt kaufst und in den Kaffee schüttest, hat mit dem, was aus der Kuh rauskommt, geschmacklich und auch optisch nahezu nichts mehr zu tun. Mangelernährung findest du durch alle Ernährungsformen. Es gibt zig Fleischesser, die B12-Mangel haben. Auch Top-Athleten, und ich kenne ja einige im Profibereich, aber vor Wettkämpfen isst keiner von denen Fleisch. Keiner. Weil es viel zu viel Energie saugt. Ich habe mich dann umgedreht und die Leute, die da gelacht und sich drüber lustig gemacht haben, angeguckt und haben gesagt, Leute, was gibt's denn da zu lachen?
Herzlich willkommen zu Vegan Erfolgreich Glücklich, dein Podcast für ein freies und selbstbestimmtes Leben im Einklang mit deinen Werten.
Hallo und herzlich willkommen hier bei Vegan Erfolgreich Glücklich. Ich freue mich, dass du da bist, denn mein heutiger Podcast-Gast ist mal wieder die reinste Wundertüte. Wer bei YouTube dabei ist, der ahnt auch schon, was heute kommt. Also, er tanzt nicht nur auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig und ist deshalb neben seiner Passion für den Tierschutz und einer bewussten Lebensweise DJ, Radiomoderator und Host der täglichen ZDF-Live-Sendung Volle Kanne. Sein wichtigster Job momentan ist allerdings, Vater von 2 Töchtern zu sein, von denen eine noch nicht krabbeln kann und die andere gerade in der Trotzphase ist. Kriegt er aber hin, denn er hat schließlich auch als reiner Grasfresser insgesamt 5 Ironmans gefinisht, aller Achtung, und ist zahlreiche Solo-Marathons gelaufen. Dieser Mann ist also definitiv belastbar. Nehmen wir ihn ran. Herzlich willkommen heute hier bei uns im Podcast, Florian Weiß.
Hallo Steffi, grüßt euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
Ja, ich freue mich, dass du am Start bist und wir haben ja heute ein etwas anderes, ein anderes Setting. Du stehst gerade in deiner Küche, also für alle, die jetzt nur zuhören, es lohnt sich, bei YouTube reinzugucken. Ein großartiger, wunderbarer, wunderschöner Mann, alles farblich abgestimmt, ja, also die Brille spiegelt gerade so dezent violett, der Pulli, und dann hast du noch einen Rotkohl mit am Start. Wir sind nämlich mitten in der Küche.
Ehrlich gesagt habe ich den Pulli an den Rotkohl angepasst, weil ich mache zum allerersten Mal in meinem Leben den Rotkohl selber. Also von frischem Rotkohl, Rotkraut quasi. Und ich dachte mir, das kann eine Sauerei geben, und dann nehme ich lieber einen Pulli, wo man die Flecken nicht sieht am Ende. Also die Farbe ist ja ziemlich identisch. Ach, ich meine, jetzt ist es ein bisschen dunkler, aber nee, tatsächlich. Es ist aus der Not raus jetzt so, weil ich habe einen ziemlich überraschend doch ziemlich durchgetakteten Tag heute. 2 kleine Kinder sind eine krasse Beanspruchung. Wunderschön, aber eine krasse Beanspruchung. Und dann habe ich jetzt gerade beschlossen, ich mache super gerne mit dir den Podcast, aber ihr müsst mich einfach kurz beim Kochen begleiten, weil Rotkohl ist nicht ganz unaufwendig. Das dauert ein bisschen. Man muss ihn schneiden, muss Zwiebeln andünsten, dann muss man den ein paar Mal umdrehen, dann kommen ja noch Äpfel rein und so. Aber lass uns loslegen. Ich mache nebenher Rotkohl. Ich erzähle euch auch, was ich mache. Es ist ein Oma-Rezept, das ich mache.
Okay, sehr cool. Was hast du denn heute Schönes vor?
Also, wir machen heute einen veganen Braten heute Abend, deshalb auch der Rotkohl. Den Braten, den haben wir allerdings gekauft von Sebastian Kupin, diesen Weihnachtsbraten, der ist nämlich noch übrig, der muss weg. Super lecker, kann ich nur empfehlen, gibt's bei planted.de. Und dann hole ich heute noch mein neues Fahrrad ab, das endlich nach 3 Monaten gekommen ist beim Fahrradhändler, weil ich mache Triathlon und mein Everyday-Bike, also das, mit dem ich jetzt nicht Wettkämpfe fahre, sondern einfach nur in die Arbeit und trainiere und so, im Winter vor allem, im Winter kannst du mit dem Wettkampffahrer nicht trainieren, das ist zu schade, Und auch lebensgefährlich, ehrlich gesagt, wenn die Bereifung so dünn ist, habe ich jetzt ein Gravelbike bestellt. Das ist so ein bisschen geländefähiges Rennrad. Und das kam gestern. Und nachdem die nächsten 2 Tage bei uns schön Wetter ist, habe ich gesagt, das muss ich heute holen, weil da ärgere ich mich ja grün und blau, wenn ich das nicht fahren kann.
Ja.
Deshalb, genau.
Okay, das heißt, dann nimmst du dir jetzt den Rotkohl vor. Also wir sind alle live dabei. Sowas gab es auch noch nicht bei uns im Podcast. Aber wir sind multitaskingfähig, wir können einfach alles. Das ist der
Genau.
Vorteil, wenn man grünes Blut hat.
So ist es. Also erstmal muss man die äußeren Blätter entfernen, habe ich gelernt von der Oma. Und dann schneidet man den in 2 Hälften. Da braucht es ein bisschen Kraft, ehrlich gesagt, weil Rotkohl ganz schön störrisch sein kann. Ich bin gespannt, ob ich mir das nicht total blamiere oder ob das, wenn ihr übrigens im Hintergrund Babygeschrei hört, das ist unsere Tochter, unsere
Okay.
Kleinere. Die krabbelt noch.
Okay,
Sie
ich bin.
krabbelt noch nicht mal, so ist es eigentlich. So, also
Okay.
man nimmt den Rotkohl, man
Gott.
legt ihn, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, so, man legt ihn quasi so hin, dass er länglich zu sehen ist, man geht mit dem Messer in die Mitte und dann rammt man das Messer, diese brutalen Gemüsemörder wieder, ne? Wir Gemüsemörder, Stefan, rammt man dieses Messer rein, so gut es geht, am besten durch und dann trennt man ihn in 2 Hälften.
Das sieht sehr professionell
So.
aus, wie du das machst.
Ja, ich finde, das ist, es ist, also schau mal, also guck dir das mal an.
Also es ist schon ein
So sieht's
Kunstwerk,
aus.
ne? So Gemüse ist schon ein Kunstwerk, muss man
Ja,
sagen.
vor allem, egal ob man jetzt alles isst oder nur Gemüse, Gemüse ist halt einfach immer Regenbogen in der Küche. Gemüse ist immer, da geht einfach die Sonne auf. Bei mir ist es so, bei mir macht es psychologisch was. Wenn ich morgens das Obst für die Kleine mache, also unsere Ältere, die schon in die Kita geht, und die liebt Obst oder auch übrigens Gemüse, merkt man auch, wenn Eltern viel Gemüse essen und die Kinder probieren ja erstmal alles aus, ja. Unsere ist 2 und die isst, ohne mit der Wimper zu zucken, Blumenkohl und Brokkoli. Und das hat halt was damit zu tun, dass wir das halt permanent essen.
Naja, klar. Das hat ja ganz viel mit der Vorbildfunktion zu tun.
So ist es.
Und da sind wir ja auch schon mittendrin, ja auch in deinem Thema. Du bist ja nicht nur Vorbild für deine Kinder oder wir alle sind ja Vorbilder für unsere Kinder oder für die nachfolgenden Generationen, sondern du bist ja auch insgesamt Vorbild, sehr sichtbar und damit ja auch im Fernsehen ganz repräsentativ. Und stehst da ja auch ganz klar für deine Werte ein und bist ja auch alles in allem, also wirklich ein Energiebündel. Das kann man ja nicht anders sagen. Also wenn dich jetzt gerade mal, ich sehe dich ja jetzt so 2 Minuten, ich merke jetzt schon so, wie meine Energie steigt, weil du da so in der Küche rumwirbelst. Aber das kann man ja schon so sagen, ne? Dass du da hochenergetisch immer am Start bist.
Also ehrlich gesagt, glaube ich, ist es, wäre es damals schon, hätte man damals, als ich ein kleiner Junge war, ADHS diagnostizieren können, was man damals in den späten 70ern, frühen 80ern noch nicht gemacht hat, zumindest bei mir nicht, glaube ich, wäre ich klassischer ADHS-Fall gewesen. Und ich habe jetzt erst vor kurzem eine riesen Doku über ADHS gesehen im Spiegel. Das ist ja so eine Grauzone, ne? Also es wird mal schnell diagnostiziert und dann im schlimmsten Fall pumpen sie die Kinder dann mit Medikamenten voll, was in den allermeisten Fällen totaler Humbug ist. Zumindest habe ich das jetzt so gelernt, von den entsprechenden Professoren. Deshalb, also ich glaube, dass ich so ein bisschen ADHS habe. Ja, also meine Aufmerksamkeit, ich habe gelernt, mich zu konzentrieren auf eine Sache längere Zeit. Das habe ich gelernt, das muss ich in dem Job. Aber ich bin schnell gelangweilt, ich brauche schnell neuen Input. Beim Radfahren, beim Trainieren höre ich Podcasts, ja, zum Beispiel euch auch. Also, ich muss immer irgendwie, ich kann nicht nur eine Sache machen, außer ich arbeite, dann muss ich mich auf die Sendung konzentrieren und sonst gar nichts und auf mein Gegenüber. Da gucken ja ein paar hunderttausend Leute zu, da wäre es irgendwie peinlich, wenn ich nebenher noch mein Handy rumdaddeln würde. Aber ansonsten in meinem Leben bin ich schon jemand und ich werde 52, ja. Ja, ist krass, ne?
Okay, das
Krass.
ist wirklich krass. Ja, okay.
Ja.
Ja, das ist also.
Esst mehr Gemüse, Leute, dann werdet ihr auch so 50. Übrigens, kurzer Zwischenschritt. Also, ich habe jetzt geviertelt, ja.
Ja.
Und jetzt entferne ich also das Holz hier. Das ist
Ja.
also quasi dort, wo er rauswächst, ja.
Den
Den kann man
Strunk,
nicht
sage ich
essen.
immer.
Den Strunk,
Sagt man das
genau.
so? Oh.
Laubstrunk. Und zwar ziemlich großzügig, weil den kriegst du auch nicht irgendwie verkocht.
Sieht sehr professionell aus.
Ja, finde ich auch. Also meine Frau kocht deutlich, deutlich besser als ich. Die hat auch mehr Fantasie. Und wir sind keine Kochbuchkocher. Wir sind so, wir gucken, was da ist. Und dann schauen wir, was draus wird. Und ich bin wirklich ein guter Frühstücksmacher. Und so Snacks und sowas, das kann ich gut. Ja, auch aus so ein bisschen Fusion-Küche. Hier ein bisschen Gemüse, da ein bisschen Brot, da was anrösten oder so. Aber die Caro ist wirklich, die kriegt aus wirklich aus allem was hin, was geil schmeckt, muss ich sagen. Deshalb haben wir das mit den Kochbüchern schon lange hinter uns gelassen. Aber so ein bisschen Grundwissen solltest du haben, finde ich. Und deshalb sind Kochbücher auch nicht verkehrt.
Ja, gerade so für den Einstieg, ne? Also als ich damals
Ja,
vegan
genau.
geworden bin, habe ich auch alle möglichen Kochbücher auch geschenkt bekommen. Und das
Ja.
fand ich auch ziemlich cool. Und dann habe ich auch tatsächlich so ein, zwei wirklich auch so durchgearbeitet, sag ich mal. Also gelesen und auch einige Sachen nachgemacht. Und irgendwann, es wiederholt sich ja. Und dann denkst du, okay, jetzt weiß ich, wie es
Ja.
läuft. Und dann übersetzt du das einfach. Also es ist ja überhaupt gar kein Thema mit Essen und Trinken oder auch Kochen
Nee.
dann umzugehen. Gerade halt, wenn du fantasievoll bist und kreativ,
So
ja.
ist es. Und ich liebe es, wenn Leute kreativ beim Kochen sind.
Ja.
Das ist wirklich das Allergrößte. Ich mache übrigens Zwiebeln, weil die Zwiebeln müssen zuerst in den Topf oder angeschwitzt werden und dann kommt der Rotkohl geschnitten dazu. Deshalb mache ich jetzt mal nebenbei. Kann sein, weil ich bin jemand, der sehr schnell weint bei Zwiebeln. Deshalb habe ich auch heute meine Brille. Die habe ich übrigens, die Brille habe ich erst seit Dezember. Ne? Ich bin
Ah.
also Neubrillenträger. Ich konnte es verhindern bis 48, aber dann ging es nicht mehr. Ich bin jemand, der, also ich lese auf dem Kindle, wurden die Schriftgrößen jeden Monat größer gestellt, wenn ich gelesen habe. Und die Arme wurden immer, das ging immer weiter weg. Und dann habe ich gesagt, okay, ich brauche jetzt eine Brille. Das ist eine Gleitsichtbrille übrigens für alle Brillenträger, die sich dafür interessieren. Also ich gucke, ich sehe auch in die Ferne nicht so gut, hat man dann festgestellt, als ich beim Optiker war. Aber irgendwas ist ja immer, wenn man älter wird. Ne?
Ja, das stimmt. Aber es kommt natürlich drauf an, wie, ne? Aber ich finde es ganz
Absolut.
großartig, weil ich glaube, ich würde da noch mal ganz gerne in diesen einen Punkt zurückspringen mit diesem Thema ADHS, weil ich stelle immer wieder fest, dass die Menschen, die meistens Unternehmertum betreiben oder so halt so ein Hansdampf in vielen Gassen sind, so wie du ja auch, ich bin ja auch so eine, multi
Ja.
interessiert, sage ich mal, und multi engagiert, dass das meistens Menschen sind, die eigentlich in so eine Diagnoseschublade gesteckt werden müssten, was aber ja eigentlich eine ganz krasse Fähigkeit ist. Und wie nimmst du das wahr mit dem Unternehmertum? Also ist es nicht ein krasser Vorteil?
Doch, auf jeden Fall. Also, was heißt ein krasser Vorteil? Also, ich habe vor ein paar Monaten mal eine Reportage mir angeguckt über die Vorteile von Extrovertierten, zu denen ich gehöre, und die Vorteile von introvertierten Menschen, ja. Und wenn du die in einer günstigen Kombination in der Firma zusammenbringst, dann hast du eigentlich angeblich ein ideales Mischverhältnis. Ich kenne nur extrovertiert, weil so bin ich auf die Welt gekommen und so bin ich bis heute. Deshalb mache ich auch den Job, den ich mache. Aber es hat natürlich, wenn du Unternehmer bist, und ich bin jetzt ja, ich habe ja keine Firma oder sowas, ja. Also ich habe ja auch keine Angestellten, sondern ich arbeite ja mit meinem eigenen Potenzial und Kapital. Und habe natürlich ein Team, das mir zuarbeitet und mit dem ich auch arbeite, aber die sind mir nicht unterstellt. Also ich bin kein Chef, ich habe keine Führungsposition. Das muss man vielleicht dazu sagen. Aber jeder im Grunde genommen, der irgendwas auf die Schiene bringt in seinem Leben, ja, ist ja sowas wie eine kleine Ich-AG und damit auch Unternehmer, ja.
So sieht das aus. Wir sind ja
Genau.
alle Unternehmer
Und
unseres eigenen Lebens, ja, mit all den Projekten, die wir
genau,
nehmen
so ist
können.
es. Und da finde ich, ist es schon von Vorteil, wenn du jemand bist, der kein Problem damit hat, schnell Kontakte zu knüpfen und schnell auf Leute zuzugehen, ja, und das auch vollkommen befreit und auch keine Angst hat, Fragen zu stellen, wo man jetzt vielleicht im ersten Moment denkt, kann man das, also da habe ich überhaupt gar keine Hemmungen. Das hilft mir natürlich in meinem Job, wo ich jeden Tag Interviews führen muss, enorm. Kannst ich jeden alles fragen, das stimmt schon. Aber ich bin schon jemand, und das brauchst du, glaube ich, schon. Also, wobei auf der anderen Seite, das muss man auch sagen, ich meine, guck dir die ganzen Tech-Nerds an aus dem Silicon Valley, die Milliardäre geworden sind. Also ich glaube nicht, dass Mark Zuckerberg, als er noch an der Uni war, der Hans Dampf in allen Gassen war. Ich meine, wenn man diese Doku über ihn, also es ist keine Doku, es ist ja ein Spielfilm, aber der sehr nah an seinem Leben. Wenn man Berichten über ihn und so glauben mag, war das ja auch so ein Typ, genauso wie die Jungs, die Google gegründet haben und so. Das waren jetzt ja keine, das waren nicht die den alle zugejubelt haben, ja, weil sie die Quarterback-Stars bei ihrem Highschool-Football-Verein waren, sondern die waren ja auch eher, die haben in der Garage rumgenestelt und rumprobiert und rumgeforscht und so, und irgendwann wurden sie Google, Facebook etc. Also ich glaube, dass egal was für ein Typ du bist, wenn du eine gute Idee hast und vorangehst und das Ziel verfolgst, dann kommst du auch irgendwann an diesem Ziel an. So, das glaube ich. Aber klar hilft es, wenn du jemand bist, der kein Problem damit hat, Leute voll zu quatschen. So, wie wir, Steffi.
Fand ich sehr spannend, was du gerade gesagt hast, über die Jungs, die Google erfunden haben und so. Dieses mit dem Zujubeln. Du bist ja jetzt
Ja.
Veganer
Ja.
und ja auch Tierrechtsaktivist. Also du unternimmst ja auch sehr viel. Also ich weiß, dass du da mal eine große Kampagne hattest mit dem Thema Haifischschutz. Das war ja ein Riesending. Wie ist es da? Du stehst ja sehr in der Öffentlichkeit, bist ja, ja, kann man ja sagen, eine bekannte, berühmte Persönlichkeit, prominent, sagt man ja. Und wie ist das da? Also da ist ja Menschen, finden dich ja eigentlich cool, siehst du auch noch gut aus, ja, hast so ein Vorzeigeleben und alles ist mega. Und jetzt kommst du aber mit sowas um die Ecke, was ja eigentlich immer noch, also der Trend verändert sich ja, aber du bist ja auch schon länger vegan.
Ja, schon lang, ja, seit, also vegetarisch bin ich seit 20 Jahren und vegan seit 2018, 2019 ungefähr.
Ja, ja. Und das polarisiert ja doch nach wie vor. Also wie also merkst du, dass du da aufgrund deiner Popularität eher Menschen hast, die dir auch mal zuhören, die zugewandt sind?
Ja, sie sind zumindest erstmal vielleicht höflicher als gegenüber jemandem, den man nicht aus dem Fernsehen kennt. Ich habe jetzt keinen wirklichen Vergleich, aber ich vermute, dass es so schon so ist. Ich habe so ein bisschen einen Wettbewerbsvorteil. Also, oder sag mal so, ich krieg so ein bisschen Vorschusslorbeeren. Mir verzeiht man erstmal, auch wenn jemand ein totaler Fleischfan ist, dann mich aus dem Fernsehen kennt, mich trifft, dann erfährt, dass ich Veganer bin, glaube ich, dann rümpft er nicht sofort die Nase. Sondern ich hatte ein ganz interessantes Erlebnis. Ich war letztes Jahr, ich glaube im Herbst war das, war ich eingeladen bei einer Talksendung in Leipzig. Vom MDR. So, und da wurde ich dann auch entsprechend vorgestellt als Veganer und da ging so ein richtiges Raunen durchs Publikum, ja, weil gerade in den neuen Bundesländern, man sagt es ja so nicht mehr, aber in den neuen Bundesländern habe ich schon die Erfahrung gemacht, ich bin ja da auch immer mal wieder, habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass du, wenn du Veganer bist, automatisch in die links-grün versiffte Ecke gestellt wirst, ja. Ich nenne es jetzt mal genauso wie Menschen, die das hassen, nennen. Was genauso übrigens wie Menschen, die für den Klimawandel oder für mehr Klimaschutz eintreten, die werden automatisch erstmal links-grün verortet, ja? So. Und ich habe das dann, ich habe mich dann umgedreht und die Leute, die da gelacht und sich drüber lustig gemacht haben, angeguckt und gesagt, Leute, was gibt's denn da zu lachen? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich mit genau diesen Menschen danach noch so unterhalten. Ja? Und da habe ich dann auch mal was klargestellt. Das haben sie auch verstanden. Ich habe gesagt, was hat denn Tierschutz mit links und grün zu tun? Was hat denn Klimaschutz mit links und grün zu tun? Das betrifft uns doch alle. Du willst es doch nicht, was da passiert. Ja, egal, ob es um Klimaschutz geht oder um Tierschutz. Selbst wenn du gerne Fleisch isst und diese Bilder siehst, mangelhafte bis gar keine Betäubung, Tiere, die lebendig ausbluten, etc. Das passiert ja. Das ist ja keine Erfindung, ja, von irgendwelchen militanten KI-Superstars, die es schaffen, sowas zu faken, weil diese Bilder gibt's ja seit 70 Jahren im Grunde genommen, seit es Massentierhaltung gibt's diese Bilder. Und da wurde es dann ganz still. Und ich sag, das hat nichts mit, weil die wählen traditionell, ich nenne es jetzt mal konservativ, eher so, das, was da ein Publikum geraunt hat, die waren eher konservativ, bis hin zu möglicherweise rechtspopulistisch, was okay ist, ja, ich mische mich in keine politische Gesinnung ein. Aber ich habe klargestellt, das hat nichts, wofür ich stehe, hier hat nichts mit einer politischen Farbe zu tun. Das wird auch oft verwechselt, weil Leute sagen, ja, das ist ja so eine komische linke, grüne Ernährungsbewegung. Das habe ich dann auch in der Sendung klargestellt und gesagt, nee, Veganismus ist keine Ernährungsbewegung. Veganismus ist in allererster Linie eine Empathiebewegung.
Ja.
Da geht's um Mitleid und nicht in erster Linie um das, was du isst. Also es ist zum Beispiel, also ich bin kein Dogmatiker. Wir haben ja um die Ecke einen Bauernhof, da rennen die Hühner durch die Gegend, wir holen uns da ab und zu ein Ei. Wenn meine Mutter einmal im Jahr ihren Kuchen macht, wo Ei drin ist, esse ich den, sonst werde ich enterbt. So. Was ich natürlich gar nicht mehr esse, schon seit vielen, vielen Jahren, ist Fleisch, Fisch und ist auch immer witzig, ne, wie die Leute sagen, ja, ich esse kein Fleisch, aber Fisch. Da sage ich, aber was besteht denn der Fisch, du Vollpfosten? So sage ich es natürlich dann nicht, aber du weißt, was ich meine. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Das hat nichts mit, man wird da immer gleich in irgendeine Ecke gestellt, weil ja momentan zurzeit alles politisch ist. Aber ich denke, das hat überhaupt mit Politik und Gesinnung gar nichts zu tun.
Ja, das ist unfassbar schade, weil dadurch natürlich auch Menschengruppen, die jetzt, sage ich mal, politisch eine andere Einstellung haben, sich mit dem Thema überhaupt gar nicht mehr beschäftigen. Sondern das wird in die Ecke gedrängelt, habe ich nichts mit zu tun, ich stehe für was anderes ein, fertig. Und das ist wirklich schade und ich glaube auch, dass diese... dass diese Bewegung oder auch, ich sag mal, einfach so diese ethische Weiterentwicklung oder Zurückentwicklung zu dem, was, wie es eigentlich sein sollte, extrem darunter leidet. Dass es halt einfach so zu so einem Politikum gemacht wird. Ne?
Ich glaube auch, Steffi, dass das absichtlich so gemacht wird.
Das also, glaube ich auch.
Das ist ein absichtliches Framing. Also wenn man zwar vom Veganismus, der immer noch im Vergleich zum Klimaschutz sehr deutlich spezieller ist nochmal. Klimaschutz ist ja so, das Thema ist wirklich jeden Tag all over. Ja, wohingegen Tierrechte und Veganismus jetzt nicht jeden Tag all over
ist. Aber interessant, dass das so ist. Also wieso wird sich so sehr für ein Thema eingesetzt wie Klima, was ja erstmal abstrakt ist, sag ich mal. Es ist ja erstmal abstrakt. Aber ein Schwein, was nebenan in der Scheune abgemuxt wird, sage ich jetzt mal salopp, das ist ja nun wirklich etwas Greifbares. Und trotzdem wird aber nicht über diesen Mord gesprochen, sondern erstmal wird dieses Abstrakte, also das kriegt ja viel mehr Raum. Das finde ich interessant, oder?
Aber ich glaube, das ist relativ, also es ist interessant, aber ich glaube, da kommt die sogenannte kognitive Dissonanz ins Spiel. Menschen verdrängen etwas, was unbequem für sie ist. Und das ist natürlich unbequem, weil Menschen, die einfach wahnsinnig gerne Fleisch essen, wollen nicht permanent damit konfrontiert werden, was nötig ist, damit das Fleisch auf ihrem Teller landet. Deshalb verdrängen sie es. Und das ist psychologisch eigentlich ziemlich gut erforscht. Also ich habe da schon zig Artikel zu gelesen. Da gibt es eigentlich nicht... Mauschen, alles okay? Was brauchst du, Schatz? Fläschchen, okay. Ja, mach ruhig. Hungrig, die junge Dame. Übrigens, wir haben uns den Wolf gesucht für beide Kinder, um eine gute vegane Babymilch zu bekommen. Wir haben sie bekommen, aber wir müssen jedes Mal aus der Schweiz bestellen für ein Schweinegeld. Also wir haben eine gute Freundin, übrigens eine super Seite auf Instagram, Plant Power Pediation. Das ist eine Kinderärztin und Ernährungswissenschaftlerin, die hat sich auf Eltern und Kinder, die sich vegan ernähren, spezialisiert.
Sehr cool.
Und lebt in Portugal die meiste Zeit. Oh moin, ich bin doch Hunger, ne? Ist kein Problem, Schatz. Verstehst du mich noch, Steffi?
Ja.
Gut. Die hat sich auf vegane Eltern mit Kindern konzentriert und hat inzwischen, ich glaube, weiß nicht, was hat die Caro? 80.000? 80, 90.000 Follower? Also das Thema ist durchaus relevant. Aber warum ich das sagen wollte, ist, die hat uns gesagt, wirklich empfehlen, es gibt ohnehin wenig Produkte. Meine Frau hat ja gestillt, aber so nach 5, 6 Monaten ist von Frau zu Frau unterschiedlich. Bei ihr hat die Milchleistung nachgelassen und irgendwann musst du zufüttern. So, und dann haben wir schon beim ersten Kind gesagt, auf gar keinen Fall Kuhmilch, ja, und auch keine Ziegenmilch. Und dann haben wir uns auf die Suche begeben und die Caro hat gesagt, das ist das Produkt, das ihr nehmen solltet. Und das gibt es, ist eine Schweizer Firma, die stellen auch Kuhmilchprodukte her, aber die haben eben diese vegane Linie im Programm und das müssen wir jetzt jedes Mal aus der Schweiz bestellen. Du wirst nicht wissen, was da so ein 400-Gramm-Päckchen kostet. Ich glaube 17 Euro oder so. Also das ist absurd. Es kostet das Dreifache, als wenn du beim DM irgendwie eine Bio-Kuhmilchpulver fürs Baby kaufst. Auf jeden Fall.
Naja, also da, ganz kurz. Also der Preis ist ja sowieso immer der gleiche und die Frage ist, welcher Preis ist dann im Zweifelsfall sogar noch der schlimmere? Also zumindest für, wenn man es mal ganzheitlich betrachtet. Also irgendeiner zahlt ja immer den Preis.
So ist es. Exakt, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Punkt ist nämlich, dass diese Industrie, also die Tierindustrie, für die Folgekosten nicht herangezogen wird und sich auch nicht eingepreist werden, sondern wir, die Steuerzahler, ja, wenn die Böden kaputt sind, wenn Flüsse kippen, ja, weil die wenn der Dreck da reinfließt und so. Wir zahlen das als Allgemeinheit. Und das muss eigentlich dringend eingepreist werden in das Produkt. Also das ganze Wasser, das nötig ist, ja, um das Tier durchzubringen, das ganze, der Futtermitteltransport und so, der ist ja mit drin tatsächlich, weil das muss ja der Bauer bezahlen, also gibt er den Preis auch weiter. Aber alles, was an Folgeschäden für die Umwelt, zahlen ja alles wir. Egal, ob wir vegan leben oder Fleisch essen, das zahlen wir. Eigentlich müsste das rein und dann glaube ich, wo die Leute sowieso schon aufs Geld gucken, glaube ich, dass das mit dem Fleischessen relativ schnell... Ich meine, es geht ja zumindest in Deutschland schon seit Jahren runter. Lange nicht in dem Maße, wie ich mir das wünschen würde. Aber immerhin, ich glaube sogar, dass Deutschland die meisten, zumindest hatten wir das ein Jahr, die meisten veganen Produkte weltweit im internationalen Vergleich auf den Markt gebracht hat. Also wir stehen in Deutschland gar nicht so schlecht da, was das angeht. Und die Leute, aber du hast natürlich vollkommen recht, die
die Verdrängung von diesen unbequemen Tatsachen. Und dann wird ja auch viel erzählt, so, ja, aber ich kaufe ja nur Bio und so. Wenn alle die erzählen, sie kaufen nur Bio, was übrigens ja keinen Unterschied macht, die Tiere sterben ja genauso, im gleichen Schlachthaus. So viele Bio-Bauernhöfe gibt es gar nicht. Ja, dass du die ganzen Menschen, die behaupten, sie würden nur Biofleisch kaufen, ernährt werden würden.
Ja, das ist
Deshalb
Bullshit.
sagt auch der Rütter, ja, der inzwischen ja auch Vegetarier und ich glaube sogar weitestgehend Veganer geworden ist, der Martin Rütter, sagt das ja auch. Der sagt, er musste immer schmunzeln, wenn die Leute sagen, nein, kauf ja nur Biofleisch. Da sagt er, so viele Biobauernhöfe gibt es gar nicht in Deutschland, dass alle, die das behaupten, Biofleisch kaufen.
Naja, nun muss man dazu sagen, also es gibt ja Menschen, die das wirklich so von sich glauben, und dann ist die Frage wieder, wie unbewusst sind wir eigentlich? Ja, und wie unbewusst werden wir auch gehalten? Glaubst du, weil das ist ja eine Frage der Transparenz, also wie zum Beispiel auch das mit dem Preis. Glaubst du, dass wir bewusst, unbewusst gehalten werden?
Ja, klar, auf jeden Fall. Also du meinst, man macht, also man, du meinst damit, man macht es uns leicht, die unbequemen Sachen gar nicht wahrzunehmen.
Korrekt, weil
Ja,
gerade
genau,
dieses
ja,
Thema mit
absolut.
den Preisen, Folgekosten und so weiter, also auch letztendlich auch Milch oder Eier zum Beispiel ist ja auch so ein Thema.
Ja.
Das wird ja auch alles auf den Steuerzahler umgewälzt. Das sind ja staatliche Subventionen. Also ein Ei
Genau.
könnte ja gar nicht so günstig sein, obwohl das wirklich unter übelsten Zuständen ja auch produziert wird durch wirklich sehr traurige Geschöpfe. Also das haben wir ja
Ja.
da selber auch live gesehen. Und das sind halt Höfe, die renommiert sind oder halt solche sogar, die auf dem Markt ihre Eier verkaufen. Die Leute stehen Schlange. Also das ist unfassbar, was da passiert. Wird aber alles staatlich subventioniert. Das heißt, wenn die Subventionen wegfallen, dann ist es ja so, dass dieser Hof das gar nicht mehr überleben könnte. Das heißt, wir zahlen ja eh einen anderen Preis, aber halt eben auch hintenrum. Aber dadurch haben wir halt natürlich eine komplette Verschleierung. Wir wissen ja gar nicht, wo unsere Steuergelder überall hingehen.
Ja, das sind ja, ich glaube, der Agrarsubventionstopf, wo natürlich auch Subventionen nicht nur für die Fleischindustrie und Milchindustrie reinfließen, sondern auch natürlich auch in Leute, die Süßkartoffeln anbauen. Aber der Subventionstopf in der EU für die Agrarindustrie ist, glaube ich, der größte von allen Töpfen. Also nirgendwo fließt so viel Steuergeld rein an Unterstützung wie ins Essen. Das ist jetzt natürlich. Man will natürlich, also Essen ist ein Grundbedürfnis. Man muss also die Staaten müssen dafür sorgen, dass jeder in der Lage ist, sich Essen zu leisten. Ja, aber die Gewichtung ist halt das Problem. Wenn du halt Fleisch so billig, so künstlich billig machst und witzigerweise vegane Produkte im Gegenzug künstlich teuer,
Ja, ist
ja, weil
absurd.
du ihnen absprichst, dass es ein reines Lebensmittel, unverarbeitetes Lebensmittel ist, was zum Beispiel bei einer Pflanzenmilch vollkommen absurd ist, weil das ist genauso wenig verarbeitet wie Kuhmilch. Kuhmilch trinkst du ja nicht so, wie sie aus dem Euter kommt. Wer mal Kuhmilch getrunken hat, ich habe das mal gemacht, ja, weil ich auf dem Bauernhof gedreht habe, auf einer Alm. Ein Schluck, du spuckst es wieder aus. Also das Produkt, das du am Ende im Supermarkt kaufst und in den Kaffee schüttest, hat mit dem, was aus der Kuh rauskommt, geschmacklich und auch optisch nahezu nichts mehr zu tun. Kein Mensch in Deutschland, also außer vielleicht die Hartgesottenen, die auf dem Land groß geworden sind und auf Bauernhöfen, würde sowas trinken.
Oh. Es ist absurd. Es ist
Übrigens, was ich
wirklich
gerade
ekelhaft und absurd.
Zwischenschritt.
Aber gut, das ist wirklich, es ist ja ein Eutersekret mit allem, was dazugehört und gerade halt eben
Genau.
dann auch in der Massentierhaltung das Thema Mastitis. Also da trinken wir ja alles Mögliche mit. Das ist ja nicht nur dann die Milch plus das ganze Fett, sondern auch Eiter, Blut etc. pp. Und im schlimmsten Fall dann noch also mal abgesehen vom Hormoncocktail natürlich dann meistens auch noch Medikamente. Also das ist ja dann auch wieder so ein Riesending.
Genau.
Ja. Du sag
Übrigens,
mal.
kurze Info, weil ihr ja wissen wollt, ich
Ach ja,
schneide,
der
also die
Rotkohl,
Zwiebeln
genau.
dünsten jetzt vor sich hin, die Zwiebeln
Sehr
dünsten
gut.
jetzt vor sich hin, die müssen glasig, aber nicht braun sein. Den Rotkohl packe ich jetzt hier rein in so einen Topf, dann gebe
Ja.
ich ein bisschen, die meisten Leute geben noch Zucker dazu, damit er ein bisschen ausschwitzt. Ich will keinen Zucker wegen den Kindern drin haben, deshalb mache ich es nur mit Salz. Warte, bis der ein bisschen Saft abgegeben hat und dann kommt der zu den Zwiebeln rein und dann ist es ein Apfel kommt noch rein. Aber jetzt schneide ich den erstmal weiter und du fragst mich wieder.
Ja, das ist super. Das ist ganz großartig. Das ist wirklich eine Sendung mit Mehrwert. Volle Kanne, definitiv auch hier bei uns heute im Podcast.
Absolut.
Und zwar Frage, hast du mal die Dokumentation gesehen, Christspiracy?
Über Christus meinst du?
Ja, dachte ich. Geht aber um Massentierhaltung.
Nee, habe ich nicht. Ich dachte auch, ich habe nur diese. Ist die auf Netflix? Ich habe, glaube ich, die Vorschau gesehen.
Nee, die ist
Also
nicht auf
bitte nur das
Netflix.
Bild.
Die ist
Die ist nicht auf
nicht.
Netflix?
Nee, weil da werden wieder zu viele Sachen gesagt, die wir wieder nicht hören sollen.
Achso, okay.
Also du kannst aber auf die Seite gehen, craspiracy.com, und dann kannst du da, wenn du magst, donaten. Das unterstützt sie natürlich. Das sind die gleichen Bros, die Seaspiracy und Cowspiracy gemacht haben.
Okay, ja, okay. Das sind ja zwei vegane Aktivisten. Ich habe beides gesehen, Cow und Seaspiracy. Beides großartig, aber Cryspiracy habe ich, glaube ich, also mir ist es nicht unbekannt. Ich habe sie schon mal, ich dachte, da geht es irgendwie um die Verschwörungen rund um die katholische Kirche.
Dachte ich auch. Und geht's auch im Prinzip, aber mit dem Thema, und das fand ich ziemlich krass, was sich herausgestellt hat, dass Jesus im Prinzip ein Tier- und Menschenrechtsaktivist ist und deshalb ans Kreuz genagelt wurde.
Herzlich.
Ja, musst du dir reinziehen. Also, mir echt auch, also ich dachte auch, es geht halt eher so um diesen ganzen, das ganze Thema mit Vatikan und so, aber es geht tatsächlich um diese alten Tempel und so. Also unfassbar krass. Also jeder, der jetzt auch zuhört, das muss man sich mal einfach angucken. Packen wir auch nochmal in die Shownotes. Craspiracy.com. Einfach draufgehen. Kann man sich auch for free angucken. Ist nur auf Englisch mit Untertitel. Aber das Fazit ist tatsächlich, weil die Frage ist, die eben gestellt wurde, ist, wie würde Jesus ein Tier töten?
Ja.
Ich kürze es ab, weil
Er würde es nicht.
Er tut es gar nicht. Genau. Ja. Und das war halt eben auch sein Verhängnis. Also, und das ist alles belegt, aber es ist natürlich auch total krass. Also wurden auch ganz viele Leute interviewt, natürlich auch. Geht übrigens auch um das Thema Hinduismus, Buddhismus und so. Übrigens, der Dalai Lama isst auch Fleisch, finde ich auch interessant.
Wusste ich auch nicht, hätte ich nicht gedacht.
Nee, passt irgendwie nicht, ne? Also es ist ultra krass, muss man sich mal angucken, alles dokumentiert, aber halt auch da wieder, hat auch gezeigt, also das ist ja eine, wirklich eine ganz tolle Dokumentation, dass halt eben auch dort dieser Mann halt auch wieder bedroht wurde, ne?
Ja.
Ja, also das ist ja alles mit drauf, dass diese ganzen Nachforschungen und dieser ganze Investigativjournalismus, dass das halt extrem gestört wurde. Und auch sehr gefährlich war. Also die waren zum Beispiel auch in Indien bei diesem Schlachtfest. Ja. Und haben dort gedreht. Gott. Ja. Also es ist richtig krass. Also man, da sind schon ein paar Bilder dabei. Ja, aber ich habe schon Schlimmeres gesehen, sagen wir es mal so. Aber das ist wirklich krass, wie sehr das Thema Tierindustrie oder generell mit Tierkörpern Geld zu machen. Und damals ging es um das Blut. Wirklich Geld zu machen. Also es war damals, ging es schon um das Thema Industrie. Also die haben es damals schon zu Jesus-Zeiten industrialisiert. Krass, oder?
Ich bin mal kurz auf dem Bild, weil ich, ja, es passt, wenn ich meine Hände waschen muss. Die sind übrigens richtig schön lila jetzt. Ich zeige sie dir mal.
Kannst du sie mal in die Kamera halten? Das wäre, oh, wunderschön.
Wunderschön, ne? Nee, ich, jetzt muss ich salzen. Jetzt muss ich salzen, damit der Rotkohl ein bisschen ausschwitzt. Und dann verrühre ich den so mit den Händen, wenn der ein bisschen Saft abgegeben hat. Nur so zur Info, ne? Wow. Damit ihr das auch mitkriegt, ja. Wow.
Ich mache das immer mit einem Thermomix, also der macht das dann so.
Ja. Ja, wir haben auch ein paar Mal überlegt, ob wir uns einen kaufen. Meine Schwester ist ein totaler Fan von, die hat 3 Kinder hat jetzt aber schon beim ersten sich zugelegt. Sie schwört da total drauf. Nur wir haben halt irgendwie festgestellt, unsere Art zu kochen mit Sachen, die halt gerade da sind, die ist nicht kompatibel mit Thermomix, finde ich. Also, weil für Thermomix, da hast du Gerichte und Rezepte, die der Thermomix ja relativ eigenständig schon für dich macht, ja. Aber du brauchst halt genau die Zutaten, ja, für dieses Gericht. Und das ist so, wir sind so intuitive Käufer. Also meine Frau macht schon Einkaufslisten und hat auch einen Plan für sich, was sie kochen will. Aber oft fehlt dann was und es gibt's gerade nicht und so. Und dann bin ich so, ich bin momentan der viel einkauft bei uns, weil sie mit der ganz Kleinen zu Hause ist. Und dann, ich bin dann so ein intuitiver Käufer, ja. Ich gucke dann, ach, kannst du gerade Biogemüse im Angebot, nehmen wir davon ein bisschen mehr mit und so. Und dann muss es ja irgendwann verarbeitet werden, ja. Wir schmeißen ja nichts weg. Also wir schaffen es tatsächlich. Ich glaube, ich habe in den letzten 5 Jahren nicht mehr Lebensmittel weggeworfen, als in diesen Bio-Abfall passt. Würde ich sagen. Das haben wir hingekriegt. Liegt natürlich auch daran, dass ich Sachen esse, wo andere Leute sagen, das hau ich weg. Ich esse es noch. Solange sich der Soja-Joghurt-Deckel nicht wölbt, wird er gegessen. Auch wenn er schon einen Monat abgelaufen ist.
Ja, das ist ja sowieso der Vorteil bei den veganen Sachen. Die halten sich ja einfach insgesamt länger, ne?
Die halten sich insgesamt länger. Und zwar gar nicht, weil sie verarbeitet sind, sondern weil sich Gemüse natürlich viel länger hält als Fleisch oder Milchprodukte.
Ja, klar.
Es ist halt so.
Da entwickelt sich dann so ein kleines Eigenleben dann irgendwann, ne? Also schneller zumindest.
Ja, absolut. Man muss schon aufpassen.
Aber lass uns nochmal, ich würde doch mal gerne einsteigen, auch bei dem Thema. Du hast ja diese Kampagne damals auch gemacht, neben deinem Job und allem ist ja immer der Wahnsinn, auch mit den Haien. Was war denn da los? Kannst du uns da nochmal abholen?
Ja, kann ich. Also der Meeresschutz war mein Einstieg in den Tierschutz. Also es gab eine Zeit, da war ich in meinen 30ern, da war ich wahnsinnig viel tauchen. Ich würde das heute so nicht mehr machen, weil du musst halt viel fliegen, wenn du tauchen gehst. Also wenn du natürlich im Baggersee um die Ecke tauchen gehst, musst du nicht fliegen. Aber ich wollte halt mit großen Fischen, also mit Walen und Haien und Mantas und so tauchen. Und dafür musst du relativ weit reisen. Und ich war in der Zeit relativ, ich habe gut verdient. Ich musste mich nur um mich selbst kümmern. Ich war auch eine lange Zeit Single da. Und es war natürlich eine ideale Phase, um das zu machen, dieses Hobby. Also viel tauchen zu gehen. Ich war auf Galapagos. Also war insgesamt viel im Pazifik unterwegs, in der Karibik und so. Ich habe wirklich tolle Sachen gemacht. Ich habe auch viel unter Wasser gedreht, findet man auch noch auf YouTube. Diving with Giants bei Florian Weiß gibt es 4, 5 Filme. Und wenn du etwas, wenn du auf diesen, ich war immer auf Schiffen, also auf Safari-Schiffen. Da sind dann 10, 12, 14 Taucher, Gäste und die Crew mit 2, 3 Dive Guides. Und die Dive Guides, das sind ja oft Leute, die machen das schon ihr Leben lang. Und wenn die dir erzählen, wie dramatisch der Schwund der Arten in den Meeren ist und warum das so ist, weil die Leute einfach Fisch essen und die Meere wärmer werden und der Sauerstoffgehalt in gewissen Meeresbereichen abnimmt. Dead Zones ist da das Stichwort. Da habe ich gedacht, okay, hier läuft was grundsätzlich schief. Und zwar richtig. Und ich war da schon Vegetarier. Vegetarier bin ich geworden, weil meine damalige Freundin Vegetarierin war. Und ich dachte so, ach, das scheint mir alles sinnvoll. Dann habe ich mir ein paar Dokus angeguckt, ein paar Bücher gelesen. Damals noch Jonathan Safran Foer mit Tiere essen. Das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Dann natürlich Earthlings, später nach Dominion.
Oh wow, okay.
So, also die richtig harten Filme, wo die richtig schlimmen Bilder sind. Und dann war für mich die Sache gegessen. Also ich hatte dann so in den ersten 2, 3 Jahren, wenn ich ja da noch relativ viel im Nachtleben unterwegs so aufgelegt habe, das mache ich heute alles nicht mehr so intensiv, ist es schon mal passiert in den ersten Monaten, dass ich mal betrunken in eine Dönerbude gerumpelt bin, weil ich halt Hunger hatte morgens und damals gab es noch keine Falafeldöner. Aber ich habe das relativ rigoros und relativ schnell abgestellt mit dem Fleisch und dann ein paar Jahre später auch die Milch. Aber so kam ich eben dazu und am meisten fertig gemacht hat mich die Art und Weise und der Grund, warum Haie geschlachtet werden. Nämlich für eine scheiß Suppe, die nach nichts schmeckt, die musst du extrem würzen, du musst Hühnchen dazu packen, weil die Haiflosse gar nicht gegessen wird, sondern die Haiflosse wird dann nur reingepackt, dann wird die ausgekocht und dann nimmt man die wieder raus. In dem Glauben, dass das, was an Ingredients dann quasi da drin bleibt in der Suppe, deine Potenz steigert oder was nicht, deine Haare dichter macht, whatever. Alles natürlich totaler Humbug, aber dafür sterben im Jahr 100 Millionen Tiere.
Wahnsinn.
Haie sind ja dadurch, dass sie die Spitze der Nahrungskette in den Weltmeeren sind, zumindest was Tiere angeht, der Mensch ist ja noch viel schlimmer, der steht ja weit drüber, seit vielen Jahrzehnten in den Weltmeeren. Wenn du den Hai aus dieser Gleichung nimmst, die Folgen sind dramatisch. Und sind an Orten, wo Haie ganz verschwunden sind, ja auch schon sehr klar gesehen und dokumentiert worden. Und da habe ich dann gedacht, okay, da muss was passieren. Und als dann der Nils damals, ich bin ja mit Sea Shepherd ziemlich eng und mit Elas Motion, und die haben mich ja angefragt für Stop Finning, und wenn ich ohnehin auch viel unter Wasser gedreht habe und auch Bilder zur Verfügung stellen konnte, kam das eine zum anderen. Und mir liegt das Thema bis heute nicht mehr als andere Tierschutzthemen am Herzen, aber doch halt immer noch sehr, weil ich da halt herkomme. Und ich finde es, ich meine, es ist, die EU ist, glaube ich, der größte Haiflossen-Exporteur. Hier wird es kaum konsumiert, aber die exportieren halt nach Asien.
Krass.
So, jetzt tue ich ein bisschen übrigens den Salz, das Salz auch ein bisschen mit reinmischen, damit es schön, es sich schön vermischt. Die Äpfel habe ich auch geschnitten, die kommen dann zum Schluss rein, wenn es dann so richtig verkocht wird. So, die Zwiebeln sind schön glasig. Also ich packe jetzt dann demnächst mal das Rotkohl dazu. Das Rotkraut, den Rotkohl, wie auch immer. Genau, aber das ist der Grund, warum ich mich für Haie so eingesetzt habe und auch insgesamt für Fische. Und natürlich, man muss dazu sagen, ich meine, Tierschutzgesetze werden ja auch in Schlachthöfen regelmäßig über Bord geworfen, missachtet, inklusive der Veterinäre, die angeblich immer dabei sein müssen, die dann auch wegschauen oder mit denen unter einer Decke stecken. Da gibt es ja genug Belege dafür, dass das oft so ein einziger Sumpf ist. Aber auf den Weltmeeren gibt es ja gar keinen Schutz. Gar nicht. Diese Tiere, also die Fische, ersticken langsam oder werden zu Tode gequetscht in den Netzen oder erfrieren in den Frachträumen, wo sie lebendig reingekippt werden. Also die Verhältnisse auf Meeren unter Tierschutz, durch die Tierschutzbrille sind mit Abstand das Verheerendste, was ich jemals gesehen habe. Also da kommt wirklich kaum noch was ran. Was der Mensch auf Weltmeeren anrichtet, wenn er auf Fischfang geht, das ist wirklich. Und ich kann auch Menschen gar nicht mehr verstehen, die überhaupt noch Meeresfisch essen, weil der ist ja mit Schwermetallen belastet. Je größer der Fisch ist, wenn du Thunfisch isst zum Beispiel, ja, da kannst du eigentlich davon ausgehen, wenn du regelmäßig Thunfisch isst, dass du eine, weil gerade Mercury, also Mercury ist das deutsche Wort, auch ein Schwermetall, ein ganz bekanntes. Mercury auf Deutsch, Quecksilber. Quecksilber baut sich ja nicht ab. Also du sammelst ja Quecksilber in deinem Körper an. Das scheidest du ja nicht aus, einfach so. Das heißt, wenn du wahnsinnig viel und gerne Thunfisch isst, dann kannst du davon ausgehen, dass du auf eine ordentliche Quecksilbervergiftung zusteuerst irgendwann. Und die Konsequenzen will ich nicht tragen in meinem Körper.
Ja, das ist sowieso ein Wahnsinn. Also im Prinzip ist das ja wie so ein riesengroßer Wasserfilter, ja.
Genau.
Fische da machen, beziehungsweise eigentlich sind es ja auch die Algen. Die Algen werden von den Fischen gefressen und die größeren Fische fressen die kleineren Fische. Und
genau.
Perfekt ist es, ne? Aber wobei, auch da an der Stelle nochmal ganz wichtig, keine Werbung jetzt für Aquakultur.
Nein,
da gibt's
ganz sicher nicht.
Da haben wir dann das Gleiche mit Antibiotikum und noch mehr Massentierhaltung. Will auch keiner. Also wer Fische mag, wer das Meer mag, wer überhaupt Tiere mag, also wer hier Tierfreund ist und zuhört, am besten einfach Rotkohl essen, so wie der Florian das gerade so schön macht.
Genau, wie ich ihn gerade zubereite, Leute. Es riecht übrigens, jetzt leider gibt es kein Geruchs-YouTube, aber es riecht fantastisch und wir würden es lieben. Es ist wirklich lecker.
Sehr gut. Und können wir dich noch mal ganz kurz mitnehmen ins Studio? Das würde mich auch noch mal interessieren.
Ja, klar.
Inwieweit, also jetzt sitzt du ja quasi auch, wir hatten jetzt letztens auch gerade eine Kollegin von dir hier aus Hamburg bei uns auch so zu diesen Thematiken befragt. Das war nämlich auch sehr spannend. Und mich würde interessieren, wie du das machst in deiner Sendung. Gibt es da die Möglichkeit, dass du dich irgendwie einbringen kannst? Also droppst du das Thema?
Ja.
Kannst du das?
Ja, ja.
Hast du deine Freiheit auch, das zu kommunizieren?
Ja, habe ich. Also ich mache das sehr, sehr zurückhaltend eigentlich nicht, aber ich mache es höflich und ich mache es auch an Punkten, wo es wirklich Sinn ergibt. Es bringt jetzt nichts, wenn ich in jeder zweiten Sendung die Vegan-Fahne hochhalte, weil dann stößt du früher oder später auf Ablehnung. Und wenn ich dann diesen Job gar nicht mehr machen darf, weil die irgendwann sagen, der weiß, redet jedes Mal über Tierschutz, dann ist auch keinem geholfen am Ende des Tages. Also die Dosis muss schon passen. Aber es ist zum Beispiel so, dass die Kollegen, die unsere Köche planen, schon gucken, dass in meinen Sendungen pflanzliche Gerichte gekocht werden. Wir haben übrigens, und das hat mit mir gar nichts zu tun, wir haben übrigens, weil es die Leute nämlich wollen, die Zuschauer wollen das, wir haben einen höheren Anteil an vegetarischen, Schrägstrich manchmal oder oft inzwischen auch veganen Kochaktionen im Studio im Vergleich zu, ich glaube, das Verhältnis ist 50% vegetarisch oder vegan, und 25% Fleisch und 25% Fisch oder sogar noch weniger Fisch. Und dann ist es oft so inzwischen, dass zum Beispiel die Cynthia, unsere Berliner Bäckerin, die ab und zu kommt, jetzt auch vor ein paar Tagen wieder bei mir war, die regelmäßig da ist, wenn die weiß, sie kommt zu mir in die Sendung, macht sie die Gerichte fast immer von Hause schon vegan, redet gar nicht groß drüber, sondern sagt dann in der Sendung, da haben wir jetzt Pflanzenöl genommen oder Pflanzenmilch, das kann man aber natürlich auch mit bla 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 machen. Aber die macht es dann schon mir zuliebe anders. Weil du musst ja eigentlich, in den allermeisten Fällen musst du einfach nur ein oder zwei Produkte austauschen und schon ist es rein pflanzlich. Es ist ja kein Hexenwerk, ja. Und pflanzliche Ernährung hat ja auch nichts mit Rügenwalderwürstchen zu tun. Das ist immer der Vorwurf, der gerne kommt und sagt, ja, aber ihr esst ja dieses ganze hochverarbeitete Zeug. Sag ich, ja, genauso wie du Wurst isst. Das ist genauso hochverarbeitet. Das heißt, wenn ich einen Rügenwalder Schnitzel esse, dann ist das so, wie ich früher Schnitzel gegessen habe, ja. Das ist, also ich betrachte es in meinen Augen, es ist wie Fast Food. Ja? Ein veganer Burger ist für mich immer noch Fast Food. Also, und wir allein schon wegen den Kindern kochst du natürlich ganz anders und viel konsequenter frisch noch als früher. Ja? Also wir haben schon immer viel gekocht. Auch ich, als ich noch keine Kinder hatte oder als ich Single war, ich habe schon immer gerne selber Essen gemacht. Weil das, finde ich, hat auch was Meditatives, ja. Und mit Gemüse, du kannst ja mit Gemüse nichts falsch machen. Es schmeckt eigentlich, wenn du ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer und ein paar andere Gewürze reinpackst und es in der Pfanne machst, es schmeckt ja immer nach irgendwie gut, ja. Kannst mit Gemüse nichts falsch machen. Das finde ich, es ist wirklich ein Anfängerkochen.
Zum Thema Vitalstoffe oder auch Nahrungsergänzung, muss ich sagen, hat ja auch nichts mit dem Thema vegan zu tun, sondern auch da wieder,
Absolut nicht.
selbst auch in deinem Rotkohl, da wird ja wahrscheinlich Bio sein, ist wieder die Frage, wo kommt der her, wo ist der angebaut worden und was ist in
Ja.
dem Boden letztendlich drin, also wie viele Nährstoffe bildet oder bindet das Gemüse denn überhaupt noch? Also das heißt, auch
Genau.
da auch mal ein kleiner Disclaimer, muss man einfach an der Stelle mal nochmal sagen,
Veganer.
ist halt schon wichtig. Also Supplements oder Vitalstoffe ist kein rein veganes Thema. Yes.
Nee, vor allem, weil ja auch also sämtliche großen Ernährungsstudien haben ja fast durchgehend alle dasselbe Ergebnis. Mangelernährung findest du durch alle Ernährungsformen. Es gibt zig Fleischesser, die B12-Mangel haben. Weil sie alle glauben, das B12 kommt vom Tier. Aber das B12 kriegt das Tier ja kaum noch ab, weil es nur noch aus dem Trog frisst und nicht mehr draußen vom Wildboden, wo das B12 ja gebildet wird. Deshalb landet es ja auch nicht mehr im Tier. Großartig. Ich habe Videos gesehen, wo sie Schweinen vor der Schlachtung B12 spritzen, damit das Schwein B12 im Fleisch hat.
Hey.
Ich
Also,
dachte erst, es ist ein Fake. Aber anscheinend ist es tatsächlich nochmal so.
mit dem
Also,
Futter,
sie kriegen
das,
es definitiv ins Futter.
ja, genau, mit dem Futter, das wusste ich auch, dass die halt supplementiert werden, um halt einfach dieses, damit das Lebensmittel quasi angereichert wird. Also, es ist
Genau.
absurd, brauchen wir nicht drüber sprechen, aber du kriegst ja auch noch eben alles andere, dann halt noch die ganzen schädlichen Stoffe, die, also gerade auch tierisches Eiweiß ist ja eigentlich überhaupt nicht gut für unseren Körper, genauso wenig wie Kuhmilch auch für Kinder. Also, das ist halt einfach so. Also, da darf jeder im Prinzip einfach bei seiner Gattung und Spezies bleiben und dann einfach mal genau gucken, okay, also Muttermilch ist klar, ne? Und
Ja.
dann darf man einfach umstellen, ja. Ja, spannend. Also, ich hätte noch mal eine Frage
Na klar.
zum Abschluss. Und zwar würde mich interessieren, wenn du eine eigene Fernsehsendung, du hast eine eigene Fernsehsendung, aber mal angenommen, du hättest halt die Möglichkeit, Fernsehen noch mal komplett neu zu gestalten.
Ja.
Und du würdest, hättest die Möglichkeit, eine eigene Sendung oder eine Live-Übertragung zu machen. Und du wüsstest, die ganze Welt hört das jetzt und sieht das jetzt. Jeder Mensch auf der ganzen Welt sieht das. Und es wäre, also es gibt keine Konsequenzen. Du wärst morgen nicht mehr da. Du bist morgen Sternstaub. So, was würdest du den Menschen mitteilen? Was wäre deine Botschaft für alle? Wenn du wüsstest, jeder würde es hören. Und es gibt keine.
Wüssten die Menschen, dass ich am nächsten Tag Sternenstaub bin, oder wüssten sie das nicht? Also wüssten sie, dass ich danach das Zeitliche segnen würde nach dieser Botschaft, oder wäre das niemandem bekannt?
Das ist niemandem bekannt. Das ist dein kleines Geheimnis. Das heißt, du kannst sagen, was du willst. Es ist scheißegal, welche Konsequenzen es gibt. Du darfst alles raushauen. Was würdest du sagen?
Ich würde sagen, ich habe 5 Ironmans und zig Solo-Marathons in meinem Leben gefinisht. Allesamt mit rein pflanzlicher Ernährung. Ich bin 50 Jahre alt und sehe aus wie Ende 30. Und wisst ihr warum? Weil ich Gemüse gegessen habe. Mein halbes Leben lang. Das würde ich sagen. So. Weil beim Tierschutz ist das Problem ja dasselbe. Und das habe ich ja als Veganer leidvoll lange und oft genug erfahren. Beim Tierschutz ist es ja ähnlich wie beim Klimaschutz. Egal wie dramatisch die Meldung ist, die Leute verschließen irgendwann die Augen. Das heißt, am besten kriegst du sie, also es bleibt schon was hängen, so ist es nicht. Wenn du siehst, bei diesen Tiertransporten, wie Kühe jetzt erst wieder vor kurzem an der Grenze zur Türkei über Wochen in ihrem eigenen Kot quasi dahin vegetieren und sterben, das lässt niemanden teilen. Ob dann der oder diejenige, die das gesehen hat, am nächsten Tag plötzlich auf pflanzliches Joghurt umsteigt, weiß ich nicht. Ein paar werden es sicherlich tun, aber auch lange nicht alle. Aber was Leute sofort auf den Plan ruft, ist, wenn sie für sich einen nicht von der Hand zu weisenden Vorteil sehen. Und ich glaube, das ist der, ich nenne es jetzt mal Köder, mit dem du die Leute noch eher kriegst, ja. Natürlich gibt es noch viele andere Argumente, ich meine, es ist schon Klimaschutz,
Und es ist auch rein mathematisch. Wir haben nicht genug Anbaufläche, um 11 oder 10,5 Milliarden Menschen mit Fleisch zu ernähren auf der Welt. Es gibt es nicht. Wir haben ja jetzt schon Probleme mit 8 Milliarden, ja, von denen ein Großteil Fleisch ist, die zu ernähren, weil wir diese Anbauflächen gar nicht mehr haben, um diese ganzen Tiere zu ernähren, die dann, ja. Das sind ja alles, also es ist, also egal wie du zu dem Thema stehst, die Mathematik ist eindeutig. Die Mathematik sagt, das geht nicht mehr lange so weiter.
Ja.
So. Und, aber das sind alles Dinge, die Leute wissen das. Wenn du halbwegs, wenn du wirklich halbwegs aufgeklärt bist, und ein bisschen dich mit Nachrichten auseinandersetzt und ein bisschen ab und zu mal das Thema Umweltschutz dir anschaust, ist dir das irgendwann über den Weg gelaufen, dieses Thema. Ja, wie dramatisch die Konsequenzen des weltweiten Fleischkonsums für die Umwelt sind. Und trotzdem essen die Leute weiter. So. Wenn man denkt halt als Mensch, ja, da wird dann irgendwas erfunden und dann wird das schon irgendwie gehen und die anderen machen es ja auch nicht und so. Und wie beim Klimaschutz, exakt das Gleiche, exakt die gleiche Herangehensweise und Denken. Aber wenn Leute feststellen, hey, Leute, die vor allem Pflanzen essen, haben einfach die bessere Haut, die haben weniger Krankheiten, die werden gesund alt und sie werden meistens auch älter, dafür gibt es ja Belege, dann habe ich die Hoffnung, dass manche, die zumindest ihr Leben und ihr Körper was wert ist, sagen, ja, komm, dann probiere ich das jetzt mal und stelle ich jetzt mal um, ja, wenn diese Vorteile so auf der Hand liegen. Genau. Das ist das, glaube ich, was ich sagen würde. Das ist eine ganz einfache Botschaft, natürlich mit ein bisschen Selbstverliebtheit mit drin, aber anders kann ich es, glaube ich, nicht kommunizieren. Also ich würde einfach sagen, schaut mich an. Schaut, was ich gemacht habe. Ich habe kein T-Bone Steak gebraucht, um Ironman Finisher zu sein. Ja, im Gegenteil, das würde mir sogar schaden. Selbst Athleten in meinem Sport, auch Top-Athleten, und ich kenne ja einige im Profibereich, auch die absoluten Cracks, auch Jan Frodeno und so. Es sind ja Leute, die ja hin und wieder auch noch Fleisch essen, aber wenig. Aber vor Wettkämpfen ist keiner von denen Fleisch. Keiner. Weil es viel zu viel Energie saugt. Ein Steak, also ein Steak dauert ja 5, 6 Tage, bis der Körper durchverdaut hat. Das ist ja Energie, die dir fehlt im Sport am Ende. Das heißt, ich meine, wer wirklich noch glaubt, dass ein Steak ihn zu einem fitten Muskelmenschen macht, der hat wirklich gar nicht verstanden. Der hat es nicht verstanden. So.
Das ist ein klares Statement. Dann danke für deine Zeit. Danke für die Kocheinheit. Was macht der Rotkohl noch mal ganz
Der
kurz?
Rode, ich zeig's euch mal, der kocht jetzt vor sich hin, das dauert jetzt auch eine Weile, aber so sieht er aus.
Ja, er sieht schon
Der
so
sieht noch
langsam aus,
klassisch
wie man
aus.
ihn kennt, ne?
Genau. Der würde jetzt noch ein bisschen, ich gebe jetzt noch ein bisschen Flüssigkeit dazu und so und doch vielleicht ein bisschen Agavendicksaft, aber nur ein Müh für die Süße. Und dann lasse ich den jetzt noch locker eine halbe Stunde vor sich hin köcheln und dann hoffe ich, dass er schmeckt.
Okay, der wird auf jeden Fall schmecken. Da gehe ich von aus. Du wirst mir berichten.
Okay.
Sehr gut.
Werde ich.
Dann wünsche ich dir und deiner Familie heute noch einen großartigen Tag. Ja, lasst es euch schmecken. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Ausführungen und auch für die Einblicke in dein Leben und auch in deine Gedanken und deine Meinungen und Ansichten. Das ist sehr, sehr wichtig und wertvoll. Ich freue mich auch. Danke, dass du bis zum Schluss hier geblieben bist, dass du dir das angeschaut hast. Wenn dir das Ganze gefallen hat, dann unbedingt diese Episode weiterleiten und teilen, wenn da Menschen sind, die diese Botschaft ganz dringend nochmal brauchen oder diese Information oder Inspiration. Und wir freuen uns über eine sehr coole Bewertung von dir und wir hören uns hier und sehen uns beim nächsten Mal. Was war das wieder bitte für ein großartiges Gespräch? Wenn es dir genauso gut gefallen hat wie mir, dann kannst du an dieser Stelle sehr, sehr gerne eine Rezension hinterlassen. Wir freuen uns über deine 5 Sterne und wenn es dir so richtig gefallen hat, dann darfst du den Podcast natürlich auch teilen. Denn das trägt maßgeblich dazu bei, dass wir diese Inhalte in die Welt tragen und genau darum geht es. Wir wollen ja etwas verändern. Und wenn es jetzt bei dir so richtig kribbelt und du sagst, du hast total Bock durchzustarten, oder du hast sogar schon ein eigenes Business und du willst es auf nächste Level bringen, dann ist unser Löwenen-Club-Mentoring-Programm wahrscheinlich genau das Richtige für dich. Lebe deine Werte, verdiene, was du willst und verändere die Welt. Das ist das Motto des Löwenen-Clubs. Das ist unser 8-Wochen-Mentoring-Programm mit Masterminds, Live-Coaching, einer Löwenen-Club-Academy und einer Community auf Augenhöhe. Menschen, die deine Sprache sprechen und die genauso ticken wie du. Und hier treffen charmante Business-Strategien, die wirklich mal zu dir passen und Spaß bringen, auf ein Business-Mindset der Extraklasse. Unkompliziert, easy und definitiv anders und genau deshalb so gut. Das kann ich dir versprechen. Lebe deine Berufung und dein freies, selbstbestimmtes Leben im Einklang mit deinen Werten. Ohne Kompromisse. Wenn du dabei sein möchtest und du hast noch Fragen, kannst du dich jetzt jederzeit bei uns für ein Erstgespräch anmelden. Den Link findest du bei uns in den Shownotes oder einfach auf beautifulcommitment.de und dann schaust du einfach mal direkt beim Vision Call rein. Da ist der Link für das Gespräch. Da kannst du dich direkt anmelden und wir klären alle deine Fragen gemeinsam in einem Gespräch. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal.